Herzlich willkommen bei Mut an der Hand, dem Mutmacher-Podcast von und mit Nadja Neumann. Schön, dass du zuhörst. Du möchtest etwas verändern und weißt nicht wie? Dann höre jetzt genau zu. In diesem Podcast spricht Nadja mit interessanten Menschen, die genügend Mut an der Hand haben, ihr Leben zu verändern und außergewöhnliche Dinge zu tun. Du kannst das auch. Liebe Nadja, wer darf dir denn heute eine spannende Geschichte erzählen?
Und heute habe ich meinen lieben Schwager bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Franco, in meinem Podcast. Vielen Dank, dass du Zeit hast.
Ja, vielen Dank, dass du an mich gedacht hast. Ich denke, dass ich an der einen oder anderen Stelle interessante Informationen habe.
Ja.
Einmal zu meiner Person.
Ja, stell dich gerne mal vor.
Mein Name ist Franco Kratzenstein. Bin 57 Jahre alt, habe ehemals Diplom-Physik-Ingenieur studiert, habe auch in dem Bereich gearbeitet. Aufgrund meiner Behinderung, die sich mit der Zeit verstärkt hat, nämlich eine Hörsehbehinderung, habe ich den Beruf quasi gewechselt zu meinem Hobby, nämlich Musizieren am Schlagzeug. Habe auch eine Musikschule eröffnet. Zu meiner Behinderung, vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant. In meiner Jugend war ich nachtblind und leicht schwerhörig. Mit der Zeit ist meine Schwerhörigkeit quasi in die Taubheit übergegangen. Das heißt, wenn man weniger als 75%, mehr als 75% Verlust hat, das heißt also, wenn man weniger als 25% hört in Deutschland, ist man juristisch quasi taub.
Aha.
Und zu meiner Sehbehinderung, inzwischen bin ich auch vollblind. Das heißt, ich habe ein bisschen Kontraste, hell-dunkel kann ich noch sehen. Und unter sehr schwierigen Bedingungen kann ich auch manchmal Gesichter erkennen. Das heißt, wenn man wirklich sehr helle Bildflächen hat.
Mhm, okay.
Zum Beispiel habe ich ein iPhone. Das iPhone leuchtet sehr stark und kontrastreich. Da kann ich Buchstaben zum Beispiel ganz gut erkennen.
Schön.
Wenn man aber mir beispielsweise ein Foto schickt oder so, dann brauche ich oft Hilfe von Sonja, was da drauf ist. Ja. Wenn da zum Beispiel was Gemaltes ist, was nur auf Schwarz-Weiß-Basis ist, dann kann ich manchmal selber entziffern. Aber wenn das so eine Fotografie ist, die wunderschönen Fotos, die du zum Beispiel oft machst, dann kann ich das leider nicht sehen.
Ja, Manu, ja. Leider. Und nur zur Information, die Sonja ist deine Frau. Ne?
Genau. Das ist ja deine Schwägerin.
Ja, das genau. die Schwester meines Mannes. Ja, und Franco, wie ist das für dich gewesen? Also als du im Teenie-Alter hast du also mitbekommen, dass du krank bist, oder wusstest du das schon? Das könntest du mal erzählen.
Nein, also damals, du musst bedenken, ich bin 1964 geboren.
Hm.
Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo Behinderungen sehr stark, ich sag mal, unterdrückt worden sind, wenn man die hatte.
Ja.
Damit hat man sich gar nicht geoutet. Dieses Outen von Behinderung oder dass man zum Beispiel homosexuell ist, das ist ja erst so in den 80er, 90er Jahren groß aufgekommen.
Mhm.
Aber bis dahin war das so, dass viele auch gar nicht so das besonders beobachtet haben. Dass ich schwerhörig bin, das hat man erst mit 11 Jahren bei mir festgestellt.
Wow.
Ja? Die haben sich immer nur gewundert, warum ich so bockig oder stur war. Das hat sich auch in der Schule sich bemerkbar gemacht und da bin ich auch deswegen in einer Lernbehindertenschule gewesen. Selbst dort, das musst du dir mal vorstellen, bevor du in eine Lernbehindertenschule kommst, also wir sprechen von 1972, da musst du erstmal einen Intelligenztest machen.
Aha.
Und da ich ja mit den Augen sehr gut arbeiten konnte, hat man mir ja nur Bilder vorgelegt. Und derjenige, der mich getestet hat, der war verzweifelt, weil der hat bis zum 18. Lebensjahr die ganzen Tests rausgeholt und die haben die alle zu 100% bestanden.
Ach so.
Das heißt also, laut dem Test dürfte ich gar nicht in diese Lernbehindertenschule gehen.
Ja, richtig.
Aber auf der anderen Seite, die Grundschule hat ja nie verstanden, was mit mir los war. Und als ich in dieser Lernbehindertenschule war, da hat man erst nach einem Jahr circa festgestellt, dass ich schwerhörig bin.
Wow.
Das heißt, ich habe mir selber beigebracht, dass man das Mundbild ablesen.
So, das hast du ganz
Und dadurch
automatisch
hat man
gemacht,
erst
ne?
später, genau, und dadurch hat man später erst festgestellt, immer wenn die weggeguckt haben, dann kam dieser Defizit zustande
Ah ja.
an Informationen, die ich dann nicht bekommen habe. Und dann,
Wow.
als ich 12 war, bin ich dann in eine sogenannte Schwerhörigenschule gekommen, beziehungsweise das nannte sich damals noch Landesgehörlosenschule Braunschweig, war aber inklusive auch Schwerhörige.
Okay.
Ja, und darüber habe ich dennoch studiert. Ne? Das muss man sich mal.
Ja, das würde mich nämlich jetzt auch noch interessieren, wie du das geschafft hast. Also auch diesen Mut zu haben, nicht zu akzeptieren, also das zu akzeptieren, dass man zwar eine Behinderung hat, aber das dann nicht aufzugeben und so trotzdem weiterzumachen, das finde ich ja sehr mutig. Wie kommt
Ja,
das?
also rein theoretisch, als ich in die Landesgehörlosenschule kam, hätte ich in die 5. Klasse gemusst. Denn in der ich aber altersgemäß hätte ich 2 Jahre an Schulstufen verloren, altersgemäß.
Ja.
Aber da habe ich innerhalb von 2 Monaten bin ich 2 Stufen nach oben hochgerutscht, sodass ich dann altersgemäß aber dann wieder in der richtigen Liga war. Und dann habe ich da den qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht mit 16. Und damals wollte ich eigentlich Koch werden. Deswegen bin ich in eine Hauswirtschaftsschule nach Essen gegangen.
Ah
Und
ja.
da hätte ich dann nachträglich meinen Realabschluss bekommen. Aber selbst da war ein Lehrer, der aus dem Kolleg, aus dem Abitursbereich war, und der hat mich nach einem Jahr dann zu der allgemeinen Hochschulreife, den Kollegzweig übergewechselt. Und
Weil
dann bin ich letztlich mit dem Abitur von der Schule gegangen.
wow,
Ja.
beeindruckend. Und
Ja, aber.
wie hast du das konsumiert? Also wie hast du das so lernen können, obwohl du eine Behinderung hattest?
Ja, gut, bei mir ist der Vorteil Mathematik. Durch mein fotografisches Gedächtnis konnte ich schnell mir
Ah
Sachen
ja.
im Kopf behalten. Ich
Ja.
kann das immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Das hat mir nie schwer gefallen. Also Mathematik war ich immer gut gewesen.
Ja gut.
Und Deutsch war eher das Problem und Englisch. Sprache ist nicht so mein, ja, damit kann ich nicht rumprahlen, muss man sagen. Aber ich war immer fleißig dabei bis zum heutigen Tag.
Super.
Das heißt, was man auch dazu sagen muss, man darf ja nicht vergessen, dass ich trotzdem taub bin.
Ja.
Und durch mein ständiges Leben mit Musik, also ich musiziere, Schlagzeug, inzwischen auch wieder Gitarre, ich habe mit Menschen zu tun, die selber auch Instrumente spielen, ich bin in einer kleinen privaten Musikband wieder, ich baue das langsam wieder auf. Ich habe eine Ehefrau, die normalhörend ist. Ich habe ja immer was mit Sprache und Hören zu tun.
Ja.
Und auch du kennst mich und du würdest auch gar nicht heraushören, wenn ich mit dir rede, dass ich taub bin.
So ist
So.
es.
Das heißt also, du müsstest informiert werden, dass ich zum Beispiel jahrelang eine professionelle Unterstützung von einer Logopädin hatte, zum Beispiel. Oder von speziellen Lehrern, die mit Hörbehinderten arbeiten. Das heißt also, ich habe von 1974 bis 1985 habe ich regelmäßig Logopädieunterricht gehabt, also sprich ungefähr 2 Stunden pro Tag.
Wow.
Ja, und das ist der Grund, warum ich sprechen kann.
Ja, und sehr gut.
Ja, Gott sei Dank. Ne? Also selbst als ich mit Sonja zusammengekommen bin vor 21 beziehungsweise 22 Jahren, da hat sie ja noch in der Zeit bis heute Verbesserungen kennengelernt.
Ja.
Ne? Ich
Ja,
konnte
ja.
damals zum Beispiel, hatte ich noch die Schwäche mit S gehabt. sehr groß und das habe ich auch weitestgehend dezimiert. Wobei diese Laute, die ich überhaupt nicht höre, wie S und Z und SZ und ST und so, das sind ja so Wörter, die muss ich ja im Kopf kombinieren und mich auf den Kontext beziehen.
Ja, also wie muss ich mir das vorstellen? Also du, wenn du sprichst, hörst du dich selbst nicht?
Nein, nicht wirklich.
Wow.
Also ich kann das über Kopfhörer, wenn ich meine Musikanlage habe, bin ich immer überrascht über meine Stimme.
Krass.
Ja, also ich
Ja.
will das oft nicht glauben, dass das meine Stimme ist.
Ja.
Und es ist auch, glaube ich, gar nicht möglich, weil diese Hörgeräte, das sind ja nur ganz kleine Verstärker, die an den Ohren sind. Und wenn ich einen Kopfhörer habe, das sind ja ganz andere Musikanlagen.
Ja.
Dass die das besser übertragen kann, liegt in der Hand der Möglichkeit.
Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, merkst du dann auch diesen Rhythmus in dem in der Vibration?
Ja, also seitdem ich blind bin, ist das echt ein Problem für mich geworden, weil ich merke jede Vibration, die an dem Boden ist, wenn ein LKW vorbeifährt, wenn jemand die Toilette spült oder weiß der
Wow.
Geier was. Das ist manchmal so ein Rausch an Informationen, die man nicht wirklich wahrnehmen möchte. Ne?
Ja, das glaube ich.
Ja, oft frage ich Sonja, sag mal, was war das denn jetzt gerade? Ne? Und ja, das ist manchmal sehr, sehr interessant. Vielleicht noch eine Sache, die auch sehr interessant ist: Hörgeräte. Mein Hörgerät verstärkt ungefähr 100 Dezibel. Das ist ungefähr eine Stärke wie Luftpress, also so ein Luftpresshammer. Ja, also das hat ungefähr 100 Dezibel, 110, 100, 110 und 120 Dezibel sind ungefähr Fluglärm. Also sprich am
Wow.
Flughafen. Ja, also und das Trommelfell, was ich habe, das ist ganz normal wie bei dir und bei deinen Zuhörern normal geprägt. Und du hast ja selber schon festgestellt, wenn es laut wird, das tut dann auch weh. Und das ist bei mir auch ein Problem. Ne? Und dadurch, wenn ich noch, also gut hören möchte, wird durch diese Lautstärke, die ich erfahre durch die Hörgeräte, erfahre ich immer kleine Verschlechterungen, so dass mit der Zeit das Hören auch schlechter wird.
Ja, weil es zu laut ist, ne? Und zu
Ja,
sensibel
genau.
das Ohr ist, ne? Wow. Oh,
Und
shit.
deswegen führt das letztendlich dazu, dass ich auf der einen Seite eventuell gehörlos werde, also wirklich im medizinischen Sinne, dass man nichts hört,
Ja.
oder dass man eben halt so eine Hörprothese bekommt.
Und das heißt?
Das heißt, wenn man sich das Ohr anguckt, es gibt ja einen Innenohrbereich und den kann man elektronisch so implantieren, dass man dann damit mit so einem Außengerät hören kann.
Okay.
Ja, da gibt es zwei Verfahren. Das eine wird schon umgesetzt. Das heißt, diese Schnecke hat sozusagen so Haare. Und wenn diese Haare sich bewegen, dann kann man damit Informationen an das Gehirn weiterleiten.
Ah ja.
Und da werden sozusagen Elektronen angeschlossen. Und dann außen hast du so einen Anschluss und dann kannst du da ein Gerät anschließen und dann kann man darüber Signale erzeugen, so dass du dann hören kannst.
Ui.
Funktioniert aber nicht immer.
Ja,
Und das
Technik wie
große
begeistert.
Problem ist, wie Haare das nun mal mit sich haben, besonders bei Männern, die können ausfallen.
Na, oh, ja, okay.
Ja, wenn diese Haare ausfallen, dann kann man auch nicht hören. Ne?
Ach, wow.
Das heißt also, das ist auch so ein Verfahren, was sehr beschränkt sein kann.
Ja.
Und deswegen, es gibt noch ein anderes Verfahren, würde aber zu weit in die Tiefe gehen. Der Unterschied ist lediglich, das eine beschäftigt sich mit dem, die Haare, die quasi unten am Boden Reize erzeugen.
Ja.
Dass man nicht über die Haare geht, sondern am Boden über die Reize das Hören. Und diese Technik, das ist das, was ich gerne haben möchte, weil man damit auch Musik hören kann.
Ja, das ist
Und das
natürlich
kannst du mit
toll.
den jetzigen Methoden nicht.
Ich weiß, zu laut ist, ne?
Nee,
Oder
weil die
zu blech?
Information einfach zu wenig ist. Also
Ah,
es
okay.
werden zu wenig Hörinformationen oder Audiosignale umgesetzt.
Ja, verstehe ich.
Ja,
Okay.
das ist also vielleicht nochmal eine Information darüber.
Ja, ist total spannend, dass es überhaupt das gibt, ne? Also Gott sei Dank. Also wie ist das, diese Vorstellung, blind und taub zu sein, finde ich schon sehr gruselig.
Ja, ist es auch.
Ja, ne? Und
Ja.
du kennst ja Menschen, denen das auch schon passiert ist, weil du ja auch begleitend teilweise ja schon warst, ne? Oder machst du das noch? Dass du irgendwie.
Ja, ich habe auf jeden Fall in dem Bereich der Taubblinden bin ich sehr stark aktiv, mache mit denen auch Trommelkurse.
Ja.
Das heißt, manche haben ja auch ein Cochlea-Implantat, das, was ich gerade beschrieben habe, eine Hörprothese.
Okay, dass man
Und
wenigstens
die kann
etwas
ich
hört,
an
ne?
dem an genau, der kann ich an der Anlage anschließen. Ich habe zum Beispiel nächste Woche am 12. Januar habe ich eine Dame da, die auch gehörlos, also taub und blind ist. Und mit der trommel ich dann auch und die möchte einfach mal wissen, ob man da was machen kann.
Ja.
Weil die kommt aus dem Hause, wo schon seit ihrer Kindheit musiziert wird und die würde gerne ein bisschen das wieder zurückgewinnen wollen. Ja. Und
Verstehe
dann
ich.
braucht die immer jemand, der dieses Audiosignal für, ich sag mal, an Taubheit grenzende Menschen kennt, ne?
Ja.
Da hilft zum Beispiel ein bisschen Vibration. Das heißt, du kannst zum Beispiel so einen Luftballon nehmen. Wenn du den so festhältst und du richtest diesen Luftballon an diesen, sagen wir mal, Lautsprecher, dann würde die darüber die Vibration spüren.
Ja.
Und dann kannst du eben halt, da gibt ja so Luftballons, da kannst du die um die Arme quasi kneten, biegen sozusagen.
Ja.
Und dann können Sie darüber auch die Vibration spüren. Und das ist das, was ich mit den Leuten immer ausprobiere.
Spannend. Ja, das ist
Ja.
ja toll. Ja, und wenn man also taub und blind ist, ich weiß, wie kommuniziert man denn dann? Wie funktioniert das? Wie muss man sich das
So,
vorstellen?
was man grundsätzlich sagen muss, so eine richtige Blindheit oder richtige Gehörlosigkeit gibt es ja kaum.
Okay.
Das haben ja nur ganz wenige Menschen. Und entweder ist man blind oder völlig gehörlos, aber beides zusammen hat man selten.
Okay.
So, das ist das eine. Das heißt also, man hat immer die Möglichkeit, dass man mit einem Restvermögen arbeiten kann.
Ja, das ist gut.
So. Und das ist ja bei mir auch. Ich habe ja dieses Restvermögen hören.
Ja.
Und das heißt also, ich kann auf, ich sag mal, klassische Art und Weise mit dir kommunizieren.
Ja.
So. Da gibt es aber Menschen, die das nicht können. Aus einem ganz einfachen Grund. Das kann ja sein, dass die vielleicht im höheren Alter einfach plötzlich, die waren erst blind, aber nicht gehörlos. Und dann auf einmal waren sie gehörlos. Dann ist man in einer Situation, wo man keine Fertigkeiten entwickelt hat. Und für diese Menschen ist das natürlich schrecklich.
Ja.
Und dann gibt es Menschen, die waren von vornherein richtig taub und blind. Und mit denen kann man folgendermaßen kommunizieren. Das heißt also, du hast ja zwei Hände. Und mit der linken Hand hast du ja, wenn du die Hand so offen hältst,
Ja.
wenn du zum Beispiel deinen Daumen, Kuppe, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleinen Finger, die Kuppen,
Ja.
wenn du da mal mit deinem Zeigefinger einfach mal so drauf tippst,
Mache ich.
ja, der Daumen zum Beispiel hat A. Zeigefinger hat I, E und der Mittelfinger hat I,
Ja.
A, O, also der Ringfinger hat O und der kleine Finger hat U. So, dann haben wir aber noch die Umlaute.
Ja.
Das, wenn du zum Beispiel bei dem A zurückgehst und zweimal mit dem Finger tippt, dann hast du ein Ä.
Ja,
Ja.
okay.
Wenn du bei dem I gehst, da haben wir keinen Umlaut.
Nee.
Und wenn wir beim I gehen, dann haben wir auch keinen Umlaut, aber wir haben ein J, was auch einen Punkt hat. Das heißt also, wenn du beim I Doppeltipp hast, dann J.
Doppeltipp.
Und wenn du dann beim O Doppeltipp hast, dann Ö. Und beim U hast du dann
Wow.
Ü. Ja, das ist nur mal so ein Teil von dem, das nennt man die Lormen.
Die Lormen.
Lormen heißt das. Das Lormen, dass man quasi mit dem Finger so tippt und dass man da ein Wort konstruieren kann. Zum Beispiel A, ne?
Ja.
Und U, also das Wort Au.
Ja.
Ne? Für Schmerzen sozusagen, Au.
Genau.
Ne? Oder wenn du jetzt zweimal tippst auf ein I, hast du ein J. Und wenn du einmal auf ein A gehst, hast du dann ein Ja.
Ja. Ach ja.
Ja, so. Das wäre die Art und Weise, wie man zum Beispiel relativ schnell Kommunikation umsetzen kann.
Nur derjenige muss es ja auch einmal gelernt haben, ne, dass es das geht.
Richtig.
Okay.
Und dann gibt es aber welche, die seit ihrer Kindheit sozusagen diese gehörlosen Gebärdensprache gelernt haben.
Ja.
So. Und wenn die dann nicht mehr sehen können mit der Zeit, dann gibt es sozusagen diese taktiles Gebärden. Das heißt also, wenn du zum Beispiel so eine Pyramide mit den beiden Händen formst,
Ja.
da hast du so eine Dachspitze und unten drunter ist so frei. Und wenn man unten drunter sozusagen eine Gebärde macht,
Ja.
stell dir mal vor, ich würde mit meiner Hand unter deinen beiden Fingern sein und mit dem Zeigefinger auf dich zeigen.
Ja.
Dann würdest du mit den beiden Händen, die du an der Spitze hast, abtasten und dann feststellen, dass der Zeigefinger auf dich gerichtet ist.
Ach so, ja. Okay, verstehe.
Ja? Also das heißt, du hast so eine Pyramide. Unten drunter gehst du mit den Händen, dann machst du irgendwelche Zeichen und dann kannst du mit beiden Händen abtasten, was da jetzt für eine Gebärde gerade angezeigt wird. So. Und diese taktile Gebärden ist natürlich von der Effektivität oder von der Vielfalt her etwas weniger als die Gehörlosensprache selbst.
Ja.
Das liegt einfach darin, dass die Gehörlosen auch mit den Gesichtern arbeiten.
Genau. Ja.
Ja, zum Beispiel mal eine Gebärde, dass man mit dem Zeigefinger auf dich zeigt und du machst so einen Gesichtsausdruck mit ganz großen Augen, die Augenbrauen sind hoch und sagst, was ist los?
Ja.
Ja, das hast du aber nicht mit dem, was ist los? Das machst du mit deinem Gesichtsausdruck und mit dem Zeigefinger zeigst du, wen du meinst.
Ja.
Ja? Und dieses Gesicht kannst du in der taktilen Gebärde ja nicht demonstrieren.
Das stimmt.
Ja? Und deswegen werden da Kombinations gemacht. Zum Beispiel, man kann ja mit den Fingern ja auch ein Fingeralphabet machen. Ja? Das ist aber ein bisschen schwierig, über dieses Audio zu erklären, wie so ein Fingeralphabet aussieht. Aber wenn ihr zum Beispiel so eine Faust macht, du hast den Daumen außen an deine Hand angelehnt. Und wenn du den quasi mit dem Fingernägel nach vorne so zeigst, dann ist das ein A.
Ja.
Und das konntest du ja mit zwei Händen ja auch abtasten.
Das stimmt.
Ja? So werden dann auch dieses Fingeralphabet auch abgetastet. Das ist die zweite Sprache. Und da gibt es noch eine dritte Sprache, das ist die Klopfsprache. Das heißt, es ist so, ein Taubblinder fragt, was ist los? Haben wir ein Problem? Wenn du einmal klopfst, dann heißt das, also wenn du so nur hoch und runter klopfst, dann heißt das ja. Wenn du aber mit dem flachen Finger so hin und her reibst, dann heißt das nein.
Ja, Wie nicken
Ja.
und schütteln den Kopf, genau.
So. Also die Klopfsprache selber, damit kann man nicht eins zu eins kommunizieren, wie wir beide zum Beispiel.
Ja.
Sondern das funktioniert am besten, dass man immer eine Frage stellt und auf diese Frage eine Antwort gibt. So ganz einfache Sachen kann man machen. Wenn du zum Beispiel die Faust hast, gehst an deinem Oberarm und du tust so, als ob du mit der Faust an deinen Oberarm so kugeln würdest.
Ja.
Das heißt, möchtest du einen Kaffee?
Bestimmt.
Ja,
Ja.
so solche Sachen halt, ne?
Spannend.
Ja, das ist auch spannend. Aber wie du schon gesagt hast, ist es natürlich gruselig, ne?
Ja, ehrlich, finde ich schon.
Weil
Also
Man braucht sehr viel Vertrauen, wenn man irgendwo in einem Raum ist, wo man nicht wirklich weiß, was da los ist.
Ja, genau. Das stelle ich mir vor.
Ja, also wenn wir zum Beispiel ein Familientreffen haben, du kennst mich, du siehst mich, du siehst ja auch manchmal, dass es irgendwelche Barrieren gibt an der einen oder anderen Stelle. Beispielsweise, wenn wir zusammen essen.
Genau.
Ja. Bis man mir erklärt hat, wo auf dem Tisch was ist, ne, ist das schon alles kalt.
Mensch. Ja, man kann so
Ja.
passieren, ja.
Ja. Und deswegen, Sonja und ich sind eingespielt und dann fragt die, die weiß ja, was ich mag.
Ja.
Ja. Und das sind
Genau.
natürlich die besten Voraussetzungen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in ein Krankenhaus komme, und da kommt dann die Krankenschwester und die kennt mich ja nicht.
Genau.
Ja, und die will mir irgendwas zu essen geben. Das wird echt, das habe ich von sehr vielen, ich sag mal, Betroffenen, Mitbetroffenen schon gehört. Das ist richtig ärgerlich. Ne? Ja, ein bestes Beispiel, du bist ja vegan, Vegetarierin, also mehr vegan, ab und zu mal Vegetarierin. Und stell dir mal vor, du bist in einem Krankenhaus und man bietet dir ständig Fleisch an.
Ja, genau so ist es. Boah.
Ja,
Ja.
da würdest du die Krise kriegen. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja, und wenn man da nicht so gut kommunizieren kann, weil dann dieser Mensch, der dir helfen will, in Anführungsstrichen,
Dich nicht versteht. Oh. Super, ja.
nur mal so als kleines Beispiel, ne, wo
Ja.
da die Probleme sein können.
Ja, aber interessant finde ich, dass du ja das alles so mit Leichtigkeit meisterst. Also ich kenne dich ja jetzt etwas und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie viel Humor und wie viel Leichtigkeit du hast. Und was ist da dein Geheimnis? Wie kommt das, dass du so viel Humor behältst bei den ganzen Dingen?
Ja, also auch ich, Menschen wie ich, die nach außen hin sehr viel Humor haben, haben natürlich auch ihre Stellen, wo sie ihre Ventile öffnen, damit mal Frust rauskommt, Unzufriedenheit.
Ja.
Und Sonja zum Beispiel, meine Ehefrau und deine Schwägerin, die zum Beispiel fängt das manchmal ab, wenn ich wütend bin oder es ist nicht so, dass ich alles kaputt mache oder so, aber es ist manchmal schon so, dass man mal fluchen muss und so weiter und so fort.
Ja, klar.
Das heißt also, man braucht da auch so ein Umfeld, wo man jemanden hat, der damit umgehen kann, das auch nicht persönlich nimmt. Oder lernt, das nicht persönlich zu nehmen. Vielmehr das. Wenn man diese Situation hat, dann hat man schon mal beste Voraussetzungen, mal ausgeglichen zu sein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn man taub, also ich sag mal, taub Blinden tut oder ertauben Blinden tut, dann verliert man ja viele Gewohnheiten, die man in seinem Leben gewonnen hat.
Ja.
Bestes Beispiel lesen mit einem Buch. Ja, das geht dann nicht. Da ist ein Verlust. Und ich als Literatur-Junkie,
Ja.
das ist natürlich ein No-Go. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich nur irgendwelche Romane lese, sondern ich habe ja auch solche, was weiß ich, wie Victor Hugo zum Beispiel, der Glöckner von Notre-Dame, Dante, das sind ja alles so Literaturen, die ich brauche, damit mein Gehirn Futter bekommt.
Richtig.
Ja, und das kriege ich über Bücher nicht mehr hin. Und diese Blindenschrift, bis man die erlernt, das ist ja das eine.
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir mal von Victor Hugo, der Glöckner von Notre Dame. Das ist so ein Buch, das hat so ein Format von ungefähr 2 Zentimeter Dicke und ist so ungefähr 15 Zentimeter hoch und so 12 Zentimeter breit so ungefähr. Wenn ihr jetzt das in Blindenschrift habt, dann hast du da so 2 Aktenordner.
Ja, klar, okay, verstehe.
Ja,
Ja.
du verstehst, worauf ich hinaus
Ja,
will, ne?
genau.
So. Das war für mich schon immer eine Horrorvorstellung, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie nicht, ich habe das emotional abgelehnt, schon immer. Und für mich ist das auch befremdlich, mit dem Finger zu lesen, weil will ich nicht.
Ja.
Weil der Finger ist eigentlich für solche Sinne gar nicht ausgebildet.
Ja.
So von meinem Empfinden. Deswegen habe ich seit meiner Jugend immer wieder Musikkassetten, Hörkassetten und so weiter gehört und immer wieder gesagt, okay, ich kann nicht so gut hören wie die anderen, habe aber gesagt, ich trainiere das einfach und dann kann ich dann darüber das ein bisschen ausgleichen, weil ich war ja schon immer nachtblind.
Ja, stimmt.
Ja. Da habe ich einfach, wenn es dunkel war, wollte ich aber trotzdem irgendwie, ne, mal was hören. So. Und dadurch, dass ich das seit meiner Jugend betrieben habe, habe ich heute, auch wenn ich fast taub bin, kann ich aber zum Beispiel mit Audible jede Literatur hören, weil da habe ich nämlich die Möglichkeit, die Sprechgeschwindigkeit einzustellen.
Aha, ja, schlau.
Ja, ne? Und darüber kann ich trotzdem Literatur genießen.
Ja, und machst du es dann langsamer oder wie muss
Ja,
die?
genau.
Genau.
Also jeder normale Mensch würde quasi auf die Geschwindigkeit 1 haben. Und ich habe so zwischen 0,7 und 0,8, je nachdem. Und das hat einfach den Vorteil, dass viele Sprecher, zum Beispiel einer meiner Lieblings Sprecher ist der David Nathan. Der hat für mich eine ideale Stimme, oder Detlef Bierstedt ist auch ein bekannter Hörsprecher. Und da habe ich festgestellt, dass jedes Wort, was sie sagen, kann ich fast zu 100% verstehen.
Okay.
Ja, aber dann gibt es andere Sprecher wie die Eva Blum oder so. Die kann ich sozusagen zu 80% verstehen. Ja, und also es das heißt also, ich habe zwar nicht die gesamte Palette an Auswahl, wo ich sehr gut eine Geschichte verfolgen kann, aber ich habe sehr viele Möglichkeiten. Das ist immer besser als gar nichts.
Das stimmt. Auf jeden Fall. Und trotzdem kannst du
Ja.
noch Ko Bücher konsumieren, ne? Also, das ist dir ja wenigstens
Genau.
geblieben auf diese Art dann. Das ist
Ganz
echt gut.
genau.
Und wie ist es mit Kochen? Weil interessanterweise bist du ja auch Koch geworden, ne?
Ja,
Und wie
komme ich
ist
aus der
das?
Gastronomie sozusagen.
Genau.
Ja, gut. Kochen habe ich soweit immer wieder trainiert mit verbrannten Händen, bis das geklappt hat. Weil ich habe einen Gasherd. Ja, weil mit einem Gasherd zu kochen, das ist nicht so einfach. Passieren mir immer noch ein bisschen Unfälle, aber ich weiß nicht, wenn ich die Sonja frage, schmeckt das Essen trotzdem?
Ja, meistens.
Ja, meistens. Ja gut, wenn es ihr nicht schmeckt, dann war es ihr einfach zu scharf, weil ich nämlich sehr gerne scharf esse.
Ja, gut.
Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass das Essen nicht gelungen ist oder nicht so sein sollte, wie es ist oder sollte, dann schaffe ich das trotzdem.
Ja, gut.
Ja, ich muss auch anders kochen als früher, ne? Weil wenn ihr mir mal vorstellt, ich habe einen Gasherd. Beim Gasherd hat es einfach den Vorteil, wenn ich die Temperatur ausschalte, kann ich den Topf an der Stelle auch lassen. Wenn ich einen E-Herd habe, nicht. Das heißt also, da müsste ich den Topf umstellen. Und das ist für einen Blinden natürlich ja, mit einer schwierigen Gewandtnis. Ne? Wo habe ich Platz? Ne? Wo kann ich das abstellen? Und so weiter und so fort. Das habe ich am Gasherd nicht und deswegen haben wir uns relativ früh schon drauf eingeschossen, dass wir auf Gas umsteigen.
Ach, deswegen. Ah, schlau. Okay, verstehe ich.
Ja. Man muss ja auch immer wieder, wenn ihr zum Beispiel Gewürze hast, und du musst den Topf ja auch immer wieder richtig treffen. Ne?
Ja.
Oder wenn ihr Zwiebeln schneidet, da passiert mir heute immer noch wieder, dass mal was daneben geht. Weil wenn ihr jetzt so eine Platte habt, alles ist am Kochen, alles ist sehr heiß, da kannst du nicht alles gut abtasten.
Das stimmt.
Ja. Und da gelingt es mir manchmal nicht, dass eben halt das Geschnibbelte so richtig da reingekommen ist. Ja gut, dann ist das halt so. Ja, da kommt die Sonja dazu, dann sieht die das und dann schmeißt die das da rein, dann ist es gut. Also das Kochen, denke ich mal, habe ich so weit gemeistert, dass ich viele Gerichte, die ich in meinem Leben gekocht habe, immer noch umsetzen kann.
Ja, das ist schon mal toll, ja.
Ja, also das kann man lernen, aber das ist auch für einen Blinden, der hören kann, Der hat einige Vorteile, aber letztendlich sage ich immer, zu mir muss die Nase funktionieren. Das heißt
Klar.
also, wenn ich jetzt zum Beispiel was anbraten tue, dann weiß ich immer, wo der Moment ist, wo ich sage, jetzt kommt was anderes rein.
Naja,
Zum
genau.
Beispiel, wenn du jetzt Zwiebeln anbraten tust. Wenn du kein Salz drin hast und du bratest Zwiebeln, dann ist der Geruch nicht so intensiv. Wenn du aber ein bisschen Salz reinmachst und braten tust, irgendwann kommt dann ein sehr intensiver Zwiebelgeruch.
Ja,
Dann
das
weiß ich,
fällt
aha, jetzt kannst du zum
genau.
Beispiel eine andere Gemüsesorte rein, da kannst du Soja reintun, also so Soja-Granulat oder Hackfleisch, je nachdem, was man gerne kochen möchte. Und dann kann man danach auch kochen.
Ja, interessant, aber das ist ja auch so eine Fähigkeit, die dir ja wahrscheinlich noch intensiver da ist, seitdem du nichts siehst, oder? Dieser Geruch? Oder hat es,
Richtig, genau.
ja.
Das ist dann so eine, man muss das beobachten und verfolgen und gucken, dass man versucht, okay, konzentriere dich mal auf der Nase, was passiert da eigentlich?
Ja.
Wenn ihr zum Beispiel Wasser kocht und das kocht, dann würdest du höchstens Wasserdampf merken. Aber wenn ihr zum Beispiel so Salz reintust und das Wasser kocht, dann ist das ganz anders auf einmal.
Okay.
Also Salz ist so mein Medium beim Kochen, wo ich vieles feststellen kann mit der Nase. Dass das Wasser kocht und ohne dass man das hört. Ne? Du musst immer davon ausgehen, dass man es nicht hört.
Ja, naja, nur die
Und wenn
Nase
du,
dann, ne?
ja genau. Oder wenn du jetzt zum Beispiel Spaghetti dann reintust und du würdest das ständig kochen lassen, dann würdest du, also ich sage immer, dann bekommst du einen sehr intensiven, mehligen Geruch. Dann weiß ich, dann muss ich das Wasser runterschalten. Ja, so.
Ja.
Also, wenn du merkst, dass das nur ganz leicht nach Getreide riecht und das Salz ist da drin, dann weißt du, es plätschert. Ja. Das heißt also, das sind die Sachen, die man selber erfahren kann. Und ja, gut, was du auch nie vergessen darfst, jeder Mensch hat ja so seine Eigenart. Ich sage auch immer, jeder Mensch hat seine eigene Sturheit auch.
Das
Ja?
stimmt.
Das heißt also, sich von anderen belehren lassen und so, das kann man in vielen Bereichen aber nicht nahtlos. Ne? Also man
Ja.
kann sich nicht überall belehren lassen und das kann auch manchmal ein Hindernis sein.
Ja, gut, klar. Weil du deine eigenen Erfahrungen ja auch machen möchtest oder wenn du die eigenen Erfahrungen gemacht hast, denen ja folgst, ne? Also, weil du weißt, dass es funktioniert.
Genau.
Genau,
Was
und dann
auch
ich.
sehr interessant ist, zum Beispiel, ich lebe ja mit Sonja zusammen, sie ist meine Ehefrau und es ist ja auch meine Pflicht, ein bisschen mit drauf zu achten, dass sie nicht alles tut. Weil jeder Mensch hat ja nur, ich sag mal, eine gewisse Kapazität an seelischem Haushalt zur Verfügung.
Ja.
So. Das, was ich machen kann, zum Beispiel, wenn unsere Putzfrau krank ist, die kommt nicht, und es Haushaltsputz angesagt, da mache ich zum Beispiel grundsätzlich die Küche und das Badezimmer.
Das
Ja,
funktioniert.
gut. Da haben wir nämlich festgestellt, ich kann ja vieles abtasten und sauber machen.
Ja.
Und ja, das, was ich dann nicht sehen konnte oder der Rest, der, ich sag mal, in Anführungsstrichen als Schmutz übrig bleibt. Die macht die Sonja dann nachträglich weg, aber es ist ein Unterschied, ob die da 1,5 Stunden dran war oder 5 Minuten.
Richtig. Das ist
So.
eine Entlastung.
Und genau, und das ist zum Beispiel etwas, was bei vielen Beziehungen, wo einer gesund ist und einer behindert ist, oft nicht so funktioniert, weil die Behinderten lassen sich auch gerne bedienen.
Ja gut, ist auch bequem, ne? Und man hat eine
Ne? Ja.
Ausrede.
Genau, weil du hast mich ja so gefragt, warum ich mit viel Humor und Leichtigkeit und trotzdem zufrieden bin am Leben. Das heißt also, ich tue ja auch dafür möglichst so viel, dass die anderen auch sehen, dass ich sie ernst nehme, dass ich sie erkenne und dass wir zusammenarbeiten.
Ja.
Das gehört dazu.
Ja, ein Geben und Nehmen, ne?
Genau, das ist auch nicht, dass man auf, dass man seine Behinderung als Aufhänger nimmt, sondern dass man einfach sagt, okay, ich habe eine Behinderung und ich muss eben halt lernen, wie ich das ausgleichen kann. Punkt.
Ja, toll.
Und diese Betrachtung ist wichtig.
Ja, und
Dass
das
das nicht
ist
immer funktioniert, wissen wir.
genau, auf jeden Fall, aber dass man das nicht als Ausrede benutzt, finde ich schon super. Also, dass man auch, ich glaube auch, wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme jetzt alles aus, als Ausrede, dass ich alles nicht mache, dann wirst du ja so lethargisch und dann kannst du dich gleich als Opfer irgendwo in die Ecke stellen und sagen, das Leben ist schrecklich. Und das ist ja nicht der Weg, ne?
Ja, dann kriegt ihr auch gar keine Anstöße mehr. Ne?
Ja, richtig.
Ich sage immer, man sagt, seine eigenen Stolperwege nicht wegmachen.
Ja, schön gesagt.
Ja, ist einfach so. Weil wir wissen ja selber, Behinderung, wir haben ja in unserer Geschichte viele soziale Errungenschaften, die im Moment auch wieder ein bisschen verloren gehen. Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit so einige Themen gehabt. Zum Beispiel haben wir in der Politik so, sagen wir mal, drei Namen. Das ist von der Leyen als Frau, der Herr Spahn als Homosexueller und dann, wie hieß der nochmal, der Finanzminister, der will mir jetzt nicht einfallen, der behindert war, der Schäuble.
Aha, ja.
Ja. Der Schäuble ist ein Sinnbild für behindert sein, der Spahn für das Homosexuelle sein, also homosexuell sein und die Frau von allein als Frau sozusagen. Das sind so drei große Bereiche in unserer Geschichte, die sehr benachteiligt worden sind. Und das war ein sehr interessantes Gespräch, wo man sie so gefragt hat, hat man so das Gefühl, dass die entwürdigen, dass die da sind, wo die eigentlich sind? Der Spahn zum Beispiel, der hat in den sozialen Bereich, im Krankenwesen, zum Beispiel haben wir diese Selbsthilfegruppen. Die Selbsthilfegruppen werden von den Krankenkassen unterstützt und bekommen ein Budget. Und in diesem Budget war auch sozusagen Projektmitarbeiter beschäftigt worden, damit diese Projekte umgesetzt werden können, wenn es zum Beispiel über Menschen mit Behinderung geht. Und die hat der Spahn zum Beispiel gestrichen.
Okay.
Von heute auf morgen mussten dann die Behinderten, also auch Taubblinde zum Beispiel, alleine dann ohne Projektmitarbeiter ihre Ideen umsetzen.
Ja.
Ja? Und dann stellt man sich so die Frage, warum hat ein Mensch, der vom Behinderten eigentlich gelebt hat, dass die mitgekämpft haben, damit zum Beispiel vor 25, oder mittlerweile vor 26 Jahren dieses Gesetz 175 gegen Homosexuelle quasi verschwindet. Ne? Und dann da hat man sich wirklich, also auch ich stelle mir immer wieder die Frage, wenn ich darauf konfrontiert werde, warum leistet er seine Bringschuld nicht? Weil wir haben dafür gesorgt, dass er mit seiner Homosexualität auch frei in der Politik sich bewegen kann.
Ja.
Und warum schneidet er uns? Das ist ja eigentlich, passt das nicht.
Das stimmt.
Ne? Eigentlich musste man sagen, das geht nicht, das ist eine wichtige soziale Einrichtung, davon leben und profitieren wir alle.
Definitiv, ja.
Ja, und das ist so, was ich so ein bisschen in der heutigen Zeit vermisse, dass das nicht nur in kleinen Grüppchen gesprochen wird, sondern dass das auch mal nach außen kommt, dass auch jeder, der nicht behindert ist, dass die einfach das mal als Urteil zur Verfügung bekommen. Ne?
Ja, ganz genau.
Ja.
Ja, dass man das mal weiß,
Ja, genau. Bei Herrn
ne?
Schäuble zum Beispiel, da hat man immer das Gefühl, dass er mit Behinderten nie was zu tun haben will. Der ist ja auch irgendwie nie öffentlich irgendwo in einem Gremium dafür gewesen. Ne?
Okay.
Hat aber alle Rechte, die Behinderte eingeführt haben, dass er zum Beispiel sein Laufrad bekommt und so weiter und so fort. Das sind ja auch alles soziale Errungenschaften, auf die er auch einen Genuss hat. Ne?
Definitiv, ja. Und er ist ja eigentlich dann ein Sinnbild dafür, also, ne, für die Behinderten könnte er ja stehen.
Genau. Also das ist zum
Verstehe ich.
Beispiel, was Behinderte im Moment sehr stark diskutieren. Ne?
Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, und wie ist das auch für dich im Laufe des Lebens, hier, ne? Hast du dich denn benachteiligt gefühlt? Also wenn du jetzt mit Menschen zusammen warst, die dich noch nicht so kannten, hast du irgendwie negative Erfahrungen gemacht oder ist es eher positiv?
Oh. Das ist eine sehr schwierige Frage. Also insgesamt, wenn man einfach mal schaut, wo ich stehe. Ich habe eine Musikschule. Die Musikschule hat zur Hälfte Menschen mit Handicap, die offen sind, und die andere Hälfte mit Menschen, wo das Handicap nicht offen ist, ungefähr, sage ich mal. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis. Viele bleiben jahrelang bei mir. Ich habe in den Schulen unterrichtet. Die Schüler haben mit mir sehr intensiv gearbeitet. Und wenn ich sowas mache, dann habe ich ja immer eine Taubblindenassistentin. Das heißt, die sind so ausgebildet worden, wenn ich auf irgendeine Barriere stoße, dass das befreit wird. Ja, das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Das funktioniert bedingt ganz gut. Wenn du dir mal vorstellst, wenn ich in einem Unterricht in einer Schulklasse bin, da sind ja manchmal, sagen wir mal, 18 Schüler. So, diese Taubblindenassistentin muss ja sowohl dafür sorgen, dass die Kommunikation in meine Richtung funktioniert. Auf der anderen Seite müssen die Schüler ja auch mal zurechtgewiesen werden. Wenn man nur die zwei Punkte nimmt, dann merkt man schon, das ist eine ziemlich starke Herausforderung, ne?
Ja, auf jeden Fall.
So, da ist das natürlich für beide, also für mich und für die Assistenten, ist das eine sehr schwere Aufgabe. Und eigentlich wäre sie besser zu bewältigen, wenn ich zwei Assistenten hatte. Also einmal, die sich ganz ausschließlich auf mich beziehen kann, und dann eine Assistent, das einfach für den Ablauf als solches dafür Sorge trägt, wenn zum Beispiel ein Schüler sich verletzt, dass der vorne an den Sekretariat gebracht werden kann. Wenn irgendwas aufgeräumt oder am Gerät irgendwas eingestellt werden muss, dass er zur Verfügung steht und so weiter und so fort. Das sind so Errungenschaften, die noch erreicht werden müssen, ne?
Genau.
Ja, also wir haben Möglichkeiten, aber die sind noch nicht zu Ende durchdacht. Das ist das eine. Das andere ist, davon kann jeder, der irgendein Handicap hat, das, egal was es ist, wir müssen ja immer einen Antrag stellen. Sobald du in den Bereich kommst, dass du irgendwas beantragen musst aufgrund deiner Behinderung, hast du immer große Schwierigkeiten, da das so das zu stellen, dass das auch richtig verstanden wird. Ich habe zum Beispiel privat auch Taubblindenassistenz, und Sonja und ich müssen stundenlang uns mit diesem Antrag beschäftigen, weil, also mein Hauptziel ist ja, dass ich selbstbestimmt leben kann.
Auf jeden Fall.
Wenn ich eine Assistenz habe, dass die nur dafür sorgt, dass ich auch rauskommen kann, weil ich kann nicht alleine mich im Verkehr bewegen, das geht gar nicht.
Nee, nee.
Ja, ich kann vielleicht mal den Müll wegbringen, ich kann mal vor die Tür gehen, aber sobald der Moment eintritt, dass ich mal in die Stadt will, das geht einfach nicht, weil ich kann zwar sprechen, aber wenn ich jemanden anspreche, der würde ja gar nicht feststellen, dass mit mir was nicht stimmt.
Ja, richtig.
Ja, der würde einfach weitergehen, das ist nämlich die Wahrheit.
Genau.
Der würde sich wundern, warum spricht er mich an, und geht einfach weg und sagt, ich habe keine Zeit, ne?
Ja,
Und
genau.
dann entstehen da Situationen, die sehr brandgefährlich werden können. Und dafür brauche ich natürlich eine Assistenz, damit, wenn Sonja auf der Arbeit ist, damit ich auch so, ich sag mal, was machen kann. Weil
Ja.
hier in der Wohnung, wo ich bin, mit meinem Musikzimmer und so, das kenne ich ja alles.
Richtig.
Wenn ich hier einen Schüler habe und da ist irgendwas, kannst du mal nach vorne kommen, hier ist so ein Bild, mal was einstellen, dann kann ich ihn beschreiben, der macht das und dann funktioniert alles. Das klappt auch alles.
Schön.
Ja, aber
Ja.
sobald ich nach draußen gehe, klappt das nicht
Nicht. Ja.
mehr. So. Und alleine für diesen Antrag, dass ich selbstbestimmt leben will, da steht was von Betreuung, da steht was von Pflege. Ich will gar nicht betreut werden, ich will auch gar nicht gepflegt werden, weil das
Nee,
klappt
so
bei mir
schlimm ist
alles.
es nicht. Ja.
Ich möchte einfach nur selbstbestimmt leben. Und wir müssen immer wieder darauf hinweisen, wie die Situation ist. Wir müssen immer wieder neu beschreiben. Und das finde ich in unserer heutigen Zeit auch nicht mehr vernünftig, weil wir müssten eigentlich sozial so weit fortgeschritten sein, dass man einfach sagt, ich habe das Recht, selbstbestimmt zu leben. Und durch die UN-Konvention sollte auch schon seit 30 Jahren eigentlich geklärt sein, wie Menschen barrierefrei leben können. Ja. Auch so, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Medikament braucht, auf welchen Gründen auch immer, ob er Neurodermitis hat oder Asthma, das sind ja auch so zwei Fälle, die kennt man ja ein bisschen. Ja. Und wenn der Anfall da ist, für einen Asthmatiker oder für einen Neurodermitiker, da kann es doch nicht angehen, dass er erst ein Medikament nach 2 Monaten bekommt.
Nee, genau. Einen
Ja.
Antrag stellen.
So. Und das ist in Deutschland. Das darf eigentlich so gar nicht richtig, das darf auch nicht akzeptiert werden, dass das so ist.
Richtig. Und was glaubst du, was kann man da verändern? Oder
Ja,
wie?
was kann man da, also ich finde, wenn man ein Recht zugesteht, dann muss der umgesetzt werden. Ich weiß nicht, warum man darüber diskutieren soll. Das passt einfach nicht in meiner Weltanschauung. Entweder
Richtig.
habe ich ein Recht oder ich habe es nicht.
Genau. Ja.
Ja, was auch falsch ist, ist zum Beispiel Gerechtigkeit. Ne? Wir haben zu der Zeit, wo die Flüchtlingswelle war, hatten die sofort das Recht gehabt, einen Dolmetscher zu kriegen, wenn die zum Arzt gingen. Alles unbürokratisch. So. Und die Gehörlosen müssen aber einen Antrag stellen, der über viele Monate dauert und es auch ungewiss ist, ob sie diesen Anspruch kriegen. Und fragen sich, warum, also die haben nichts gegen Flüchtlinge, ganz im Gegenteil, die finden
Natürlich
das
nicht.
gut,
Nein,
dass
nein,
sie
ich
ein
weiß, was du
Recht
meinst.
haben.
Ja, die
Ne?
müssen ja irgendwo
Aber die haben
hinkommen.
sich die Frage gestellt, warum ich nicht.
Ja, richtig. Und legitim, ne? Also das ist ja
Ja.
berechtigt, die Frage.
Ja. Und um das mal ein bisschen zu konkretisieren, ich habe in den 80er Jahren habe ich zum Beispiel einen Gehörlosen zum Arzt begleitet, weil der wochenlang nicht verstanden hat, was der Arzt von ihm wollte. So. Und dann bin ich mit ihm in die Praxis gegangen und dann vor Ort habe ich dann die Diagnose gesagt bekommen, dass der Hodenkrebs im Endstadium hatte.
Ach Gott.
Ja, das ist ein extremer Fall, aber
Auf jeden Fall.
das hat mir aber deutlich gemacht, wie wichtig das für Gehörlose ist, dass sie einen Dolmetscher haben. Ja, nehmen wir mal an, eine Person hat irgendeinen Tumor im Rücken oder sonst was. Das ist doch im Moment eine Situation, auch wenn es vielleicht nur 2, 3 Monate ist, aber es ist doch in einer Situation, was sehr viel Hilfe braucht.
Definitiv. Und da muss es schnell gehen dann auch, ne?
Genau, das finde ich ist sehr wichtig in unserer Gesellschaft, dass man sowas auch unbürokratisch und schnell einsichtlich das erkennt.
Ja, definitiv.
Wir brauchen nicht einen Antrag oder Beschreibung oder ich meine, man muss doch irgendwann mal sagen, okay, da liegt jetzt ein Attest vor, der hat diese Diagnose bekommen und das ist dann gut.
Ja.
Mehr muss man nicht so Informationen setzen.
Ja. Franco, wir sind jetzt schon fast eine Stunde dran. Mich würde noch interessieren, wie es dazu, also wie du deinen Mut findest. Also wie du sagst, ich frage auch immer so gerne, ob du irgendwie so einen Leitspruch hast. Du hattest vorhin mal was gesagt, seine eigenen Stolperwege nicht wegmachen. Ne? Gibt es da
Also
irgendwie sowas?
mein Leitspruch ist, ich mache mich nicht behinderter, als ich schon bin.
Oder so, genau.
Ja, weil das erschlägt so vieles, dass ich einfach weitermache.
Ja, das finde ich super.
Weil
Das
es
ist
gibt für mich
schön.
keinen Behinderungsgrund, fertig aus. Weil, sei mal ganz ehrlich, als Taubblinder Musik unterrichten, krasser geht es ja nicht, ne?
Auf jeden Fall, definitiv. Und du hast es ja auch noch ein eigenes Instrument dir doch erarbeitet. War doch so, ne?
Ja.
Das ist ja, da hätte ja auch keiner gedacht, dass du das wahrscheinlich kannst und das funktioniert ja super.
Ja, ich meine, was ich vielleicht unterm Tisch falle, ich baue die elektrischen Trommeln ja auch selbst. Ne?
Ja, wow.
Ja.
Toll. Ja, und
Kommt ja noch
das.
dazu. Aber wie du gesagt hast, die Stunde ist schnell um. Könnte man heute mal eine zweite Stunde irgendwann machen.
Ja, auf jeden Fall, dann da reden wir nochmal drüber.
Ja. Ja, kann ja sein, ich weiß ja nicht, wenn da ein Feedback kommt bei dir und da sind also ich bekomme immer oft die Anfragen, Mensch, kannst du das nicht mal vor Ort machen? Also ich werde auch zum Beispiel zum Trommelkurs machen mit Taubblinden. Manche machen eine Ausbildung zum Taubblindenassistent, dass sie sagen, da man kann ich nicht mal dabei sein, ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, wieso denn nicht? Das wäre doch eine schöne Sache. Wenn jetzt jemand das hört und sagt, wow, das finde ich interessant oder möchte auch mal mit dir arbeiten als Musiker, wie können die Menschen dich am besten erreichen?
Ja, am besten gibt es eine E-Mail-Adresse. Das ist info at und dann Franco Beat, also Franco mein Vorname, mit CO allerdings, mit Cäsar Otto am Ende, und direkt weiterschreiben mit dem englischen Wort Beat, also Beat für Takt,
Genau.
.de. Also
Supi.
info at Franco Beat.
Frankobeat.de. Ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes, damit die auch mit einem Klick erreichbar ist. Also die
So.
E-Mail. Und
Ja, wenn die da reinschreiben, melde mich über Nadja oder wie auch immer, dann kann ich das da ein bisschen schneller lesen.
genau. Auf jeden Fall, es lohnt sich. Also, lieber Franco, das ist sehr, 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 sehr spannend. Also, dieses Gespräch fand ich sehr inspirierend wieder, weil ich finde, da können sich viele auch diejenigen, die vielleicht auch Ängste haben, die irgendwie vielleicht eine Diagnose bekommen haben und da noch nicht so mit umgehen können. Ich finde, die können sich einen großen Beispiel an dir nehmen, wie mutig du bist und wie es auch sein kann, mit einer Behinderung so gut zu leben. Ne? Also, das
Ja.
finde ich echt Hut ab.
Ja, aber ich habe auch meine Vorbilder die ganzen Jahrzehnte gehabt. Also, das waren
Super.
Lehrer, das waren Sportler. Ich war ja damals auch Hochleistungssportler.
Ja.
Habe mal mit den einen oder anderen zu tun gehabt, mit Siegfried Frenz zum Beispiel hier im Zehnerkampf und so. Das sind so alle Menschen, die man im Leben getroffen hat und die immer wieder einen geschubst haben. Auch die eigenen Freunde in meinem Kreis, da kann ja die Familie, du und Sonja und Guido sein, dass da auch ein bisschen Reibereien sind. Das sind so alles so Sachen, die braucht man, damit man weiter wachsen kann.
Super, ja. Und hast du noch mal irgendwie einen Mutspruch für diejenigen, die das hören und wo du sagst, okay, oder die jetzt sagen, ich könnte am liebsten aufgeben, weil ich eben irgendeine Behinderung habe oder eben nicht mutig bin. Hast du da noch mal so einen Push?
Eigentlich nicht wirklich, weil ich finde, wenn einer so weit ist, dann wird er auch springen, sage ich
Ja,
immer.
super.
Ja.
Finde ich auch gut. Ja.
Und wenn er nicht gesprungen ist, sollte er sich auch mal die Frage stellen, warum ist er nicht gesprungen? Ja. Und das ist ja Lebenszeichen genug, sage ich immer.
Auf jeden Fall.
Ja. Das klingt ein bisschen krass, weiß ich, aber auf der anderen Seite, das ist ja die Realität oft.
Ja. Und es ist ja trotzdem alles möglich, wenn wir den Mut haben oder eben an uns glauben und diesen Lebenswillen
Ja,
weiterhin.
wie auch wir Beobachter, wir beobachten, wie jemand flucht zum Beispiel. Wenn Taubblinder, das erlebe ich ja sehr oft, die fluchen neben mir, rasten aus. Und ich habe festgestellt, wenn ich die einfach umarme oder so oder einfach mal an die Schulter tippe, je nachdem, was ich meine, was bei dieser Person richtig ist, die beruhigen sich auch sofort, weil die merken, da werde ich verstanden.
Genau.
Ja.
Ja.
Das ist einfach kontraproduktiv, wenn man sagt, das ist ja blöd, warum schreist du, das stört oder sowas. Wenn man einfach nur umarmt und mitleidet, das ist
Genau.
manchmal auch eine Hilfe.
Ja. Das
Ja.
Verständnis zeigt, die Empathie dafür zeigt, ne?
Ja. Wir haben alle die gleichen Probleme, Corona zum Beispiel. Jeder hat Geldverluste gehabt oder man musste wieder neue Wege suchen. Und da kannst du auch sehen, entweder wird man gefressen oder man achtet darauf, dass man nicht gefressen wird.
Genau. Ob mit Behinderung oder auch ohne, ne? So
Ja,
ist es.
genau, weil wir haben alle letztendlich, wenn wir auf die Waagschale es drauf tun, die gleichen Probleme.
Definitiv. Ja.
Und wenn wir im selben Boot sind, können wir auch zusammen singen.
Juhu! Sehr gerne. Ah, lieber Franco, vielen Dank für diese
Ja.
schöne Podcast-Folge. Ich danke dir sehr für dein Sein.
Da bin ich ja mal gespannt, was du da alles quizzen willst.
Nein, alles gut. Ja, dann würde ich mich auch direkt verabschieden von den Hörern. Also ich danke auch demjenigen, der das jetzt gerade hört. Danke für dein Sein. Es ist schön, dass es dich gibt. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben.
Deine Nadja.